Jo, moin moin allerseits, Technik läuft. Ich grüße euch zur virtuellen Maschinenübung. Jo, kleines Nebenkapitel. Wer kennt den 6510 Prozessor? Ja, einer oder andere kennt ihn. Aus der Reihe der Commodore Rechner vor 1987, so um den Dreh. Der Hauptprozessor, der damals wohl so gebaut worden ist, millionenfach im Commodore 64 verbaut. Hier seht ihr die Liste der Befehle, beziehungsweise die Hälfte der Befehle, also zweite Hälfte da. Was man sieht, 16 mal 8 verschiedene Befehle und das mal 2, 16 mal 16, 256 Befehle. Also sprich 8 Bit, ein Befehl und fertig. Nun, ihr würdet euch freuen, wenn so ein x86 auch immer genau ein Byte, dann könnte man das schön dekodieren. Jetzt wollte ich mit euch mal angucken, ob man das vielleicht nicht noch schöner dekodieren kann. Also ihr habt mir ja alle eure virtuellen Maschinen geschickt. Mehr oder weniger komplizierte Dekodierung. Zugegebenermaßen bei x86 ist die auch nicht einfach. Ne? Sie war früher mal einfacher. Inzwischen durch die vielen Erweiterungen ist das immer mehr verrostet geworden. Gucken wir uns mal einen Prozessor an, der mehr oder weniger so from scratch neu designt worden ist und dementsprechend damals zumindest noch einigermaßen sauber war. Jo, wie würdet ihr das dekodieren? Hat jemand Vorschläge? Also ich blätter jetzt ab und zu mal hin und zurück, dass ihr euch die mal so grob angucken könnt. Sie passen leider nicht auf eine Folie, sonst wäre es zu klein geworden. Okay, die ihr euch wegdenken könnt, sind die, die als Gem bezeichnet sind. Die stehen in der Liste nur als... Heutzutage wird man eher invalid sagen, aber in dem Sinne waren sie nicht invalid. Sie haben nämlich alle irgendwas getan. Und wir werden vielleicht auch gleich rauskriegen oder ahnen, was sie vielleicht tun könnten.
Ja. Bei 16 mal 16 Befehlen würde ich sagen, könnte man das nicht nur mit einem Test
aufziehen. Ja. So, also wirklich viele sind es ja nicht. Ist jetzt eine Jump-Table besser oder ist jetzt ein Switch-Case besser?
So.
Wenn ihr euch das überlegt, ein Switch-Case ist im Prinzip eine Tabelle, wo er dann zu welchem Label springt, bei welchem Argument. Und eine Jump-Table, da habt ihr eine Liste von 256 Einträgen mit unser Programm aufrufen. Oh, wenn ein Compiler schlau ist, macht er Inlining, dann macht er auch nichts anderes als einen Sprung dahin. Das habt ihr, glaube ich, auch. Habe ich da irgendwas übersehen jetzt? Glaube nicht. Also ich glaube, im Wesentlichen habt ihr alle irgendwie entweder Jump-Table oder so ein Switch-Case auch für x86 gebastelt. Manchmal natürlich erstmal Switch Case und in dem einen Case dann vielleicht nochmal ein Switch, weil ne, wenn das erste ein 0F ist, dann wisst ihr, kommt das nächste Byte, also muss dann noch ein Switch kommen oder so. Ja. Wenn ihr euch die Codierung jetzt nochmal genauer anguckt, dann werdet ihr sehen, zum Beispiel, hier gibt es so ein OA, also was heißt es, ja, veroder den Akku mit dem, was dahinter kommt. End, verunde den Akku mit dem, was dahinter kommt, exklusiv oder addiere mit Carry. So, wenn ihr euch die Reihe so anguckt und die Reihe so anguckt, kommt einem irgendwie bekannt vor. Und wenn ihr die zweite Hälfte der Tabelle anguckt, dann seht ihr hier ne, die Tabelleneinträge, die Tabelleneinträge. Das heißt, die kommen... Also jeder kommt genau viermal vor. So, wenn ihr das nochmal anguckt, dann seht ihr hier so ein ASL, Roll, Nop und so weiter. ASL, Roll, nicht ganz gleich, aber ähnlich. Und man zurückblättert. Auch hier sieht man dann wieder so ein A, also Arithmetik Shift Left, Rotate Left, Logical Shift Right, Rotate Right. So, hier stehen es als Gem. Also auch da, die kommen im Prinzip viermal vor. Also die sind ja als undefiniert markiert. Könnte man ja, also wenn nichts definiert ist im Handbuch, könnte ich an der Stelle ja auch ein Arithmetik-Shift irgendwas machen. So. Wäre nicht verboten. Im Handbuch steht nicht, was er tut, also können wir tun, was wir wollen. Und erstaunlicherweise, auch die echte CPU macht an der Stelle nämlich Ähnliches. Jo, also wenn man dann weiterblättert, dann sieht man, dass es immer so Bereiche gibt. Ich blätter mal hier so hin und her, dann sieht man es vielleicht noch besser, die sehr ähnlich sind. Also die vier Bereiche, die unterscheiden sich ja nur durch ihre Operanden. Also bei dem OA, ja, hier ist es eine Adresse mit einem Index. Ja, was heißt Index? Index heißt, da wird einfach noch das Indexregister auf die Adresse drauf addiert. Es gibt so ein X-Register, beziehungsweise es gibt auch ein Y-Register. Jetzt ist die Frage immer, nimmt man die Adresse, addiert X drauf und dann laden oder erst von der Adresse, nee, wie war das? Genau. Also erst hole ich mir die Adresse, addiere noch Y drauf und dann verorder ich. Y ist genauso wie, dann, wie das Indexregister auch so ein ja, Indexregister halt. Ja, hier nehme ich die Adresse direkt, beziehungsweise ich nehme die Adresse direkt mit X noch drauf addiert. Oder was haben wir noch? Hier haben wir Immediate Wert, also einfach mit einer Konstanten verordern. Beziehungsweise haben wir hier noch Akku, also A soll Akku sein und dann entsprechend Akku mit Index X, beziehungsweise Akku mit Index Y. Jo, also die Befehle, seht ihr, die sind alle ähnlich. Also die gibt es immer so gruppenweise und da tauchen sie immer in Grüppchen wieder auf. Und auch wenn ihr euch noch die, also ich habe jetzt nur mal die markiert, aber auch wenn ihr euch die anderen anguckt, also auch die anderen kommen im Prinzip immer noch mal wieder vor. Wir haben gerade noch mal geguckt hier, dieses ASL, okay, mal mit Akku, mal mit Adresse im Akku. Die kommen da mehrfach vor. Und wenn man sich das nochmal weiter anguckt, dann sieht man auch, dass die Adressierungsarten immer mehrfach vorkommen. Und das gibt so hübsche, also wenn man es bunt einfärbt, so hübsche bunte Muster. Ja, was sagt einem das?
Ja, dass bei dem Befehlssatz einzelne Bits, einzelne Teile quasi anschalten und man kann zum Dekodieren halt Bits rausmaskieren.
Genau. Ne? Also wenn, ja, wie würde man jetzt die Bits rauskodieren? Also letztendlich, was habt ihr bisher gemacht? Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, okay, ihr unterscheidet euch in euren virtuellen Maschinen ein bisschen drin. Manche haben halt einen Switch Case und manche haben sich eine große Tabelle aufgebaut und springen dann halt mit der Tabelle entsprechend. Wie gesagt, guter Compiler wird, glaube ich, das Gleiche drauf machen. Ja, aber es sah immer alles irgendwie so aus. Instruktion gleich irgendwie ein Load und dann kam das große Switch. So, und dann kam hier erster Fall der Reihe nach. Ja, was habt ihr da? Größenordnung 200, 300 Instruktionen, weiß nicht, wie viel ihr da gebastelt habt. Ja, was macht ihr in einem solchen Switch-Case? Naja, in vielen Fällen irgendwie so, was weiß ich, Temp 0 gleich ersten Operanden holen. Ne? Temp 1 zweiten holen. Dann kommt, was weiß ich, zum Beispiel eine Addition. Und dann kommt wieder ein So. Und fertig. Was würde das jetzt motivieren? Max hat richtig gesagt, einzelne Bits geben jetzt ja irgendwie an die Operation und andere Bits geben ja anscheinend an die Operanden.
Mit Operanden ist Adressierungsart gemeint, oder?
Besser, ja.
Ja. Ich mache halt erst einen Switch über die entsprechend maskierten Bits und lade dann Temp 0 und dann mache ich einen Switch über die entsprechend maskierten Bits und lade Temp 1.
Genau, ne? Also ich habe auch erstmal Instruktionen holen, aber und jetzt kommt es richtig. Ja, über was müssten wir denn hier für unten? Ja, bisschen Fummelei, ne? Weiß ich selber nicht, muss selber nachdenken.
Der erste Operand hängt das jetzt nur von den untersten drei Bits ab, oder? Die untersten drei Bits von der Spalte sind die da aus der untersten drei Bits.
Also. Gehen wir der Reihe nach mal durch. Bit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Also was ich als erstes gezeigt habe, war ja, dass diese Spalten praktisch gleich sind. Also was den Befehl angeht, aber natürlich nicht die Adressierungsarten. Aber wenn jetzt das, ja, welches Bit ist es jetzt hier? 1 oder 5. Von dem Low-Nibble hat keine Bedeutung. Ne? Also Bit 4 vom unteren hat keine Bedeutung. Also. Nein, auch falsch. Im Befehl.
Nicht für den Befehl. Achso, nur für die Operanten. Ja, ich dachte gerade. Nicht über die Operanten. Achso, okay.
Ja. Ich wollte jetzt gerade aufdröseln, was ist jetzt Operant und was ist jetzt Befehl.
Ja.
Und hier kannst du sagen, 1 und 5. Ja, also ob du jetzt 4 dazu addierst oder nicht, kannst du tun, kannst du sein lassen. Ändert die Adressierungsart, aber ändert nicht den Befehl. Also wäre die 4 hier, hat irgendwas mit Adressierungsart zu tun, aber nicht mit Befehl. Jo, andere, ja, das muss aber, ja, das muss jetzt eigentlich dann für alle gelten. Ne? Also, wenn man sich das anguckt, ja, da gilt's, da. Ja, mit der Adressierungsart hat es auf jeden Fall was zu tun. Aber auch mit dem Befehl an der Stelle. Ne? Gut, anderes Beispiel, wenn man hier zwei Zeilen vergleicht. Ja, die Adressierungsart ändert sich auf jeden Fall. Das heißt, das 1er Bit von der oberen Hälfte beeinflusst die Adressierung. man jetzt so Zweierabstände guckt, da ist die Adressierungsart jeweils gleich, aber der Befehl anders. Und das scheint irgendwie im Wesentlichen den Befehl zu beeinflussen. Also die Nummer, das ist sozusagen das High-Nibble von der Zahl.
Ja.
Okay, das ist die Frage. Und die Reihe gibt es Low-Nibble an. Das Bit 4, was ist jetzt 4? 4 wäre diese Unterscheidung. Ja, also in vordere Reihe ja. Hier jeweils nein. Also die Regel ist nicht perfekt, ne? Wie ihr schon seht. Trotzdem, ihr ahnt vielleicht, also die Liste kann man natürlich jetzt vervollständigen und dann habt ihr recht. Also habe ich hier irgendeine Art von Maske. Ja. Genau. Also sind alles 8-Bit immediate. Die folgen einfach auf den Befehl hinten dran. Beziehungsweise hier bei, also alles, was als Z bezeichnet ist, als Adresse, das sind 16-Bit-Zeilen. Im Falle des Commodore 64. Ja, und da so von der Idee her, jetzt könnte ich irgendwie meine Instruktionen, ne? Wir können uns hier so eine Maske zusammenbasteln, die verunde ich jetzt mit irgendeiner Maske, wo ich sage, ja, das macht einen Unterschied für die Adressierungsart. Oh, und dann hätte ich hier irgendwas der Art, ja, wenn das dann, keine Ahnung, immediate Wert ist, dann hole immediate Wert. Wenn es ein Akku ist, dann lad den Akku und so weiter. Ja, und dann auf dem nächsten Schritt, dann verunde ich die Instruktion mit einer Befehlsmaske, also wo nur noch Befehle, nur noch Bits drinstehen, die zwischen Befehlen umschalten. Ja, und da kommt dann entsprechend, ja, wenn es jetzt eine Addition ist, dann mache Addition. Wenn es jetzt ein Verordern ist, dann machst du das Oder und so weiter. Jo, fertig. Nö, nicht ganz. Ja, muss natürlich eventuell noch wieder Ergebnisse zurückschreiben. Also sprich, das Switch da oben kommt noch einmal. Jo, funktioniert das? Na gut, du hast gerade schon gesagt, nee, Moment mal, dieses Bit hier, normalerweise sind die immer pärchenweise. Ne, wenn ihr euch das anguckt, kommen die immer pärchenweise vor, aber es gibt Ausnahmen. Doof gelaufen. Bei Intel wisst ihr, es gibt mehr Ausnahmen als Regel, genau. Ja, kriegen wir die Ausnahmen da noch mit reingefummelt? Also an vielen Stellen, da sieht man, das sieht sehr schön aus. Ne? Nehmen wir mal hier das Beispiel. Also der Teil der Tabelle, der ist ja jedenfalls, was die Adressierungsarten angeht, perfekt. Der Teil, alles was ich eingefärbt habe, perfekt. Ja, wenn man genauer hinguckt, nicht ganz perfekt, weil hier ist ZX, ZX, ZY. ZX, ZX, ZY. ZX, ZX, Jetzt könnte man ja denken, in der Spalte ist es immer ZY. Auch ZX. Ja, von der Idee her ziemlich genau so. Wenn ich das Indexregister laden will, dann macht es keinen Sinn, mit Indexregister zu indizieren. Deshalb wird es da umgeswitcht. Also hier bei den Adressierungsarten, seht ihr, gibt es Ausnahmen. Ja, und hier habt ihr auch gesehen, da gibt es auch bei den Befehlen Ausnahmen. Kriegt man das jetzt in das Schema noch irgendwie mit Gewalt mit reingestopft? Naja, wir haben doch jetzt hier so schön mit der Adressierungsmaske verknüpft und die Maske würde uns dann sagen, naja, das ist ZX. Ne? ZX, also ZX, 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 passt überall. Los, da nicht. Ja, wo müsste man was einbauen? Naja, dann müsste man hier halt in dem Fall Case ZX. Ja, noch ein kleines if einbauen, ja, wenn es denn der Befehl, was ist es da, ldx ist, dann macht nicht zx, sondern macht zy. Also wäre hier in dem Case noch ein if mit drin.
Ja. Aber jetzt hat man statt einem Switch Case drei Switch Cases und eventuell hat man noch weitere if Statements mit drin. Das hat irgendwie, bringt es uns doch gar nichts. So.
Das ist jetzt die Frage.
Ja, genau.
Darauf wollte ich genau hinaus. Dankeschön. Du hast meine Frage sozusagen schon vorweggenommen.
Eigentlich möchte man diese Tabelle bei einem Programm geben, das dann ein großes Gestell braucht. So eine Art Prozessor.
Ein Präprozessor namens Student. Ja, du hast schon recht, ne? Also jetzt hast du einen Switch, um ja, rein theoretisch sind das sogar zwei Switches, um die Operanden zu holen, weil man muss ja zwei Operanden holen, ne? Das könnte rein theoretisch, also der erste Operand könnte in einer Handvoll Bits kodiert sein, der zweite Operand könnte in einer Handvoll Bits kodiert sein, dann wären es sogar zwei Switches. Dann käme ein Switch mit der eigentlichen Operation und das Rückspeichern, okay, das wäre dann normalerweise nur ein Switch, weil nur ein Ergebnis. Aber hast natürlich recht, vier Switches für was wir vorher doch in einem Switch abgehandelt haben. Was ist jetzt besser?
Prinzipiell wollen wir so wenig berechnete Sprünge wie möglich drin haben in unserem Code, weil die Breadth Prediction nicht so doll sind.
No, das war also ja vielleicht so der...
Lieber ein Switch.
Das würde für ein Switch sprechen, definitiv. Ja? Ja, die Frage ist, wie viele Switches sind das denn hier? Gut, in dem Fall, so wie wir es jetzt hingeschrieben haben, wäre es ein Switch mit 256 Einträgen. Okay, ihr seid Studenten, ihr müsst hinschreiben. Präprozessor wäre ganz neckisch, wenn man da irgendeine Art Tool hätte. Ja, sowas Vergleichbares gibt es, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man irgendwie so Schalttafeln hat. Irgendwie ihr habt einen boolschen Wert A, einen boolschen Wert B, einen boolschen Wert C und ihr sollt ausrechnen ein Resultat. Na, dann habt ihr hier irgendwelche Wertetabellen. So, lange, gigantisch große Tabellen und auch da sagt man auch, naja, da könnte ich ja selber ein if hinschreiben. Und wenn das A 0 ist oder 1. Okay, A weglassen. Wenn B 1 und C 0, dann ist das Resultat 1. Wenn, da kann man dann versuchen, lange hin und her zu schreiben. Da gibt es Tools für. Das erinnert einen so ein bisschen dran. Ne? Auch so Bits sich angucken, welche Bits sind interessant, welche muss ich mir angucken, für welche Entscheidung. Jo, okay, im x86-Fall, da steht jetzt, also ihr habt, wie gesagt, alle in der Art gemacht. Ja, ihr unterscheidet euch im Wesentlichen, wie schön ihr diese Unterprogramme verpackt habt. Manche haben das schön in Unterprogramme verpackt, manche haben einfach den Inhalt des Unterprogramms mehrfach kopiert, dass es, was weiß ich, in den Cases mehrfach vorkommt. Ja. Schöner oder weniger schön, egal, funktioniert. Aber, und im Intel-Fall werdet ihr natürlich merken, da kommen hier, was weiß ich, das ist eine Addition. So, was macht ihr bei der Addition? Ihr holt euch euer Mod-RM-Ding und gemäß dem Mod-RM holt ihr euch aus dem Speicher oder aus dem Register und je nachdem, welche Registernummer, holt ihr aus EAX oder EPX oder ECX oder so euren Wert. Soll heißen, da kommen ganz schön viele Ifs and Else noch drin vor. Also das, was ich jetzt hier so nur als Load hingeschrieben habe, das ist möglicherweise noch ein Aufdröseln von beispielsweise Mod-RM. Also ein Switch in dem Sinne ist es auch nicht. Ja, wenn man das im Hinterkopf behält, was ist jetzt besser? Jetzt relativiert sich das ein bisschen, ne? Weil das ist dann letztendlich auch ein Switch und im Switch kommt noch wieder Switches. Hier haben wir jetzt, ja gut, Mod RM ist natürlich sehr viel komplizierter als das da.
Die Hoffnung wäre ja, dass mit dem aufgesplitteten Switch Case halt insgesamt Code-Size kleiner wird und dann auch vielleicht eher noch in die Caches passen.
Das wäre auf jeden Fall ein Vorteil. Ne? Das, was ich hier, also dieses Load, was da millionenfach vorkommt, ne? Im Prinzip bei jeder Operation müsst ihr irgendwelche Operanden holen, Load, 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 kommt zigfach vor. Ja, hier kommt es uns genau einmal vor, in dem ersten Switch, vielleicht noch beim zweiten Operanden auch noch ein Load, aber das war's. Also der Code, der dampft ein, massiv. Ja. Was ist jetzt besser? Mehrere Switches mit berechneten Sprüngen. Normalerweise sind die alle berechnet. Oder kleiner Code. Ja, weiß man nicht so genau.
Das hängt auch nur davon ab, was man konkret macht. Also ich habe bei unserer VM habe ich sehr viel versucht, das auf die linke Seite zu bringen, so viel wie möglich quasi in Switch gepackt mit Templates und vorberechneter Sprungtabelle. Mhm. Und habe dann die Optimierung so eingestellt, dass dann jedes von den Cases das Busread inline hat an die Stelle von dem Load, da wo ein Busread drin ist. Also das ist Code-Size-mäßig echt widerlich und das sind immer noch nur 11 Kilobyte Code, die passen in jedem Cache.
Ja, okay, ihr habt noch nicht alle Befehle drin, ne?
Klar.
Und noch nicht die Segmentierung und noch nicht die MMO, was noch zu dem Busread und so dazugehört. Ja, ist auf jeden Fall, ne? Also ihr wisst oder ihr merkt jetzt, hat beides was.
Aber das ist schon komplizierter als was.
Ja. Okay, die CPU ist natürlich auch eine ganz andere Klasse als irgendein Intel. Ich hätte natürlich jetzt auch die Intel-Tabelle dahin malen können, aber dann hätte ich irgendwie ja mit 20 Beamer im H7 oder so. Ist das jetzt allerdings, also wenn wir jetzt gerade dabei sind und ich sage, das ist ja jetzt so ein kleiner schnuckliger Prozessor, wo man das noch hinschreiben kann auf eine Folie. Ist das jetzt ein Sonderfall, so nach dem Motto, ach, exotisches Teil von vor 100 Jahren, braucht eh keiner mehr, oder kommt das vielleicht doch vor?
Hier vielleicht bei Embedded oder so,
Da gibt es auch kleine schnuckelige Prozessoren heute noch, genau. Also den 6510, weiß nicht, ob es den noch gibt. Aber es gibt einen 6800, das war so ein Konkurrenzprodukt damals von Motorola zur gleichen Zeit. Der wird auch heute noch gerne eingebaut. Das ist so ein auch 8-Bit, aber als Mikrocontroller-Design. Der hat, also wenn man die Befehlssätze vergleicht, ich glaube, da hat der eine vom anderen abgeschrieben. Also die Codierung ist vielleicht ein bisschen anders, kann sein, weiß ich nicht. Aber so von dem, was sie können, sehr, sehr ähnlich. Ja, also wenn man dann irgendwie einen kleinen Waschmaschinencontroller nachmachen will, könnte man mal gucken, ob das vielleicht auf die Art und Weise einfacher geht. Okay. Ja, der 6502, das war sozusagen die CPU von Commodore schlechthin, die milliardenfach, glaube ich, verbaut worden ist. Klein bisschen abgespeckt gegenüber dem. Jo, aber gibt es das vielleicht auch sonst noch, dieses Prinzip der Codierung, dass man, ihr habt es ja richtig erkannt, dass man verschiedene Bits sozusagen für verschiedene Aufgaben einsetzt?
Ja, ein bisschen so ist es bei Intel ja auch, bloß halt mal so, also halt nur über irgendwelche Gruppen von Befehlen ist da eine Struktur.
Ja, also Struktur gibt es da schon auch, also wenn ihr euch anguckt, also so ähnlich wie jetzt gerade hier auch, wie war das? Also da gibt es jetzt nicht die Vierergruppen, sondern da gibt es Achtergruppen. Jetzt mal gucken, ob ich sie zusammenkriege.
Gruppenübergreifend ist halt nicht viel Struktur.
Nee, aber jetzt beispielsweise diese Rechengeschichten, also da gibt es auch das Oder und XOR. Die sind zusammen mit Addition, Addition mit Carry, Subtraktion, Subtraktion mit Carry und Compare bilden die, glaube ich, so ein Achterpäckchen. Und dieses Achterpäckchen, das kommt jetzt auch zigmal vor, auch was die Codierung angeht, sehr ähnlich. Einmal in Verbindung mit Immediate-Wert und irgendwas, einmal in Verbindung mit Mode-RM und, also dann steht in dem Mode-RM die zwei Operanden drin, einmal in Verbindung mit EAX und Speicherzelle, ja, noch eine Anzahl mehr. Ja, und da gibt es immer so, ja, so wie ihr sagt, Grüppchen, aber die Gruppen selber, die haben irgendwie nicht wirklich Struktur. Habt ihr recht, ja. Gut, da sage ich mal, ich vermute mal, das liegt einfach an der Historie. Da hat man früher, das war wahrscheinlich mal sehr schön strukturiert, bloß da hat man halt nachträglich immer noch versucht, irgendwas dazu zu fummeln und ja, da haben wir noch ein Bit frei, ne? Oder hier, das war mal irgendwie undefiniert, dann definieren wir uns das da was rein, aber das passt dann vielleicht nicht mehr so schön in das Konzept mit dem Rest außenrum. Hm. Ja, aber ich behaupte, es gibt auch heutzutage noch Prozessoren, die das sehr schön so machen. Welche Prozessoren machen das heutzutage sehr schön, was die Dekodierung angeht? Ja, also als ein Beispiel von dem, was ich meine. Ja.
Die RISC-Prozessoren.
Genau. Ne? RISC-Prozessoren haben alle, normalerweise auch da wieder Ausnahmen, jede Menge. Normalerweise haben sie ihre 32-Bit-Instruktionsworte. Okay, die passen jetzt definitiv, könnt ihr euch vorstellen, nicht mehr auf so eine Tabelle. 32-Bit, das sind dann verdammt viele. Aber die sind auch sehr schön strukturiert. Alle immer im Sinne von, also wenn ihr eure 32-Bit habt, dann sind zum Beispiel alle Rechenbefehle irgendwie vorderen, keine Ahnung, 8-Bit ist das, was er tun soll. Dann habt ihr 5-Bit fürs eine Register, 5-Bit fürs nächste Register, 5-Bit fürs nächste Register. Das sind dann einfach drei Registernummern für die Operation, also für die Operanden. Ja, oder wenn es dann eine Load-Instruktion ist, dann sind vorne, sagen wir mal, 8 Bit für die eigentliche Instruktion und die restlichen 24 sind dann die Adresse. Boa Load oder 5-Bit Registernummer. Was bleiben wir noch übrig? 19-Bit Offset oder eigentlich sowas. Na, also da gibt es diese Gruppen. Okay, die Gruppen untereinander haben jetzt nicht so viel Struktur. Das ist irgendwie logisch, weil ein Load braucht halt eine Adresse und ein Register. Addition braucht zwei Operanden und ein Zielregister. Das hat eine andere Struktur. Aber alle Rechenoperationen haben die gleiche Struktur. Load Store hat die gleiche Struktur. Alle bedingten Sprünge haben jeweils in sich die gleiche Struktur. Und da kann man sich dann überlegen, dann macht das vielleicht schon Sinn, das erstmal vielleicht, insofern habt ihr jetzt beide recht, du mit deiner Frage, muss man das jetzt in drei aufsplitten, das ist doch vielleicht zu viel. Ja, aber wie sollte man es jetzt aufsplitten? Und jetzt kommen wir dann zu dem, was ich euch eigentlich erzählen will. Also ihr habt schon richtig gesagt, es gibt verschiedenste Gruppen, haben wir jetzt gerade gesehen, warum. Und wir haben gesehen, innerhalb der Gruppen, also bei dem Ding ganz massiv, gibt es, das sieht immer gleich aus. Und letztendlich bei Intel weitestgehend auch. Mit ein paar mehr Ausnahmen. Ja, wie sollte man jetzt dekodieren, wenn ihr das so im Hinterkopf habt? Keine Idee? Die wäre jetzt die einfachste Dekodierung. Ja, am einfachsten hinzuschreiben wäre sozusagen also nehmen wir mal dieses RISC-Beispiel, ich gucke mir die ersten 8-Bit an, weil die sind immer da. Und die unterscheiden letztendlich, welche Gruppe von Befehlen ist das. So, und dann habt ihr irgendwie einen Switch, ist das ein Arithmetikbefehl oder ist das ein Load-Store-Befehl oder ist es ein Sprungbefehl oder ist es ein Spezialbefehl. Dann habt ihr einen Switch über die Gruppen. Ja, und innerhalb dann der Arithmetikbefehle, was kann man da machen? Ja, da könnte man sich jetzt die 5 Bits jeweils rausschneiden als Registernummer. Ja, und dann könnt ihr sozusagen dieses Switch Case machen, also Operanden holen, was im Falle von RISC natürlich relativ einfach ist. Da habt ihr eine Nummer, die Nummer ist die Nummer eines Registers, holen, fertig. Registernummer habt ihr, aus dem Registerfile holen, fertig. Ja, dann könnte kommen ein Switch. Was ist es dann jetzt für eine Rechnung? Ist es eine Addition, Subtraktion, was weiß ich? Dann kommt das in Anführungsstrichen Switch, welches Zielregister, also in diesem Falle 5-Bit holen und da in dieses Register das Ergebnis reinschreiben. Gut, im RISC-Fall wäre das jetzt ein zweifach verschachteltes Switch. Einmal ein Switch über die Gruppe und dann noch ein Switch innerhalb, also jetzt beispielsweise der Rechengruppe, ist es eine Addition, Subtraktion oder so. Jo, die anderen Switches in diesem Falle, um die Operanden zu holen, die braucht ihr im RISC-Fall nicht, weil da gibt es einfach nur Registernummern und fertig. Kein Switch, ist das jetzt, also nicht wie bei Intel, Mode RM, was weiß ich, gibt es das, ist das Register indirekt mit Offset oder doppelten Offset oder weiß der Henker was. Da gibt es einfach eine Nummer und fertig. Jo, da sind es also zwei ineinander verschachtelte Switches. Aber die sind relativ einfach. Gruppen, könnt ihr euch vorstellen, gibt es nicht viele. Was haben wir irgendwie so? Load Store könnte eine Gruppe sein, Rechnen ist eine Gruppe, Sprünge sind eine Gruppe und dann so Interrupt aus und einschalten, so ein Spezialkram ist eine Gruppe. Dann hört schon bald auf. Also viel mehr Gruppen gibt es dann auch schon gar nicht. Also das Switch ist ein relativ kleines Switch. Ja, mit dem Hintergedanken, wenn es nur wenig Einträge gibt, dann ist die Chance für eine Vorhersage natürlich schon wieder besser. Könnt ihr euch vorstellen, ja, was macht ein RISC-Prozessor im Wesentlichen? Ja, keine Spezialbefehle, ne? Und Load und Store kommt vielleicht auch nicht so häufig vor, jedenfalls in der Hoffnung, sondern im Wesentlichen wird er rechnen. Das heißt, die Rechengruppe kommt fast immer dran. Insofern wird das Switch auch schon in vielen Fällen mit der Sprungvorhersage hinhauen. Ja, und das zweite Switch, das also, wenn es denn jetzt, sagen wir mal, in der Rechengruppe war, dann das Switch, ist es ein Oder, ein Und, ein Addition, Subtraktion. Ja, da haut die Sprungvorhersage wahrscheinlich nicht unbedingt hin. Jo. Genau. Ja, kann man sich vorstellen, je älter der Rechner, desto strukturierter muss es sein. Einfach weil man früher nicht so viel Transistoren spendieren wollte, um die Befehle da auseinander zu fieseln. Ne? Jo, okay, dann heute noch neues Thema, Anfang zumindest. Paravirtualisierung. Was ist Paravirtualisierung? Also die Idee ist, wir bauen das grüne Kästchen jetzt so in unseren Software-Stack ein. Also die Idee ist, wir haben eine Hardware, wir haben unser Gastbetriebssystem. Ja, und bisher hatten wir jetzt auf dem Gastbetriebssystem unsere virtuelle Hardware und auf der virtuellen Hardware unser Gastbetriebssystem. Die verwursten wir jetzt. Da machen wir einen großen Klumpatsch draus. Anders gesagt, man kann es auch anders sehen. Man kann sagen, naja, das ist die Hardware, da läuft mein Linux drauf. Zum Beispiel. Und jetzt portiere ich mein Gastbetriebssystem so, dass es nicht auf eine Hardware läuft, sondern dass es auf einem Betriebssystem läuft. Das ist jetzt die Idee. Die Schnittstelle nach oben bleibt aber die gleiche. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier in Windows laufen lasse, dann die Gastapplikationen sehen ganz normal ein Windows. Das Windows portiere ich aber auf Linux oder umgekehrt. Also, wir haben jetzt ein Gastbetriebssystem, das sieht jetzt sein Gastgeber als Hardware an. Naja, nicht echte Hardware, logisch, aber jetzt so, wir tun so, als wenn das Hardware wäre. Gut, und deshalb ist dieses Kästchen jetzt auch dunkelgrün im Sinne von, ich brauche nicht so viel tun. Ne, ihr wisst, virtuelle Maschine bauen ist ein Haufen Holz. Und was mache ich? Ja, ich mache viel Anstrengung, um irgendwie eine Hardware nachzumachen. Ich mache normalerweise Hardware mühsam nach, dass irgendwie ein Betriebssystem da was mit anfangen kann. Und ich fummel da, also in vielen Fällen werdet ihr das schon noch merken, ne? Ich fummel ja mühsam irgendwelche merkwürdigen Bits zurecht, damit das Betriebssystem diese Bits richtig zu sehen kriegt. Aber das Betriebssystem sagt eigentlich auch, ach, diese scheiß Hardware, diese blöde Codierung, hätte man das nicht anders machen können. Und da ist jetzt so die Idee, dann treffen wir uns doch in der Mitte. Wir bauen eine Art virtuelle Maschine, minimal, und das wird sozusagen die unterste Schicht vom Betriebssystem. Ja, und dann ist es eben, ich baue dann gar keine virtuelle Maschine mehr, sondern ich passe meinen Gast auf ein Betriebssystem an und dann ist sozusagen das meine virtuelle Maschine, meine virtuelle Hardware. Und die Anpassung, das ist dann natürlich die Hoffnung, die Anpassung ist sehr viel einfacher, als eine komplette virtuelle Maschine zu schreiben. Jo, könnt ihr euch vorstellen, die grüne Kästchen läuft ja oberhalb vom Betriebssystem. Das heißt, das ist eine ganz normale Anwender, ein ganz normales Anwenderprogramm eigentlich. Ja, man kann System Calls machen, wie jeder, kann rechnen, wie jeder, kann sich Speicher allozieren, wie jedes normale Programm. Soll nur nach oben so aussehen, als wenn es ein Betriebssystem wäre. Gut, das heißt aber natürlich, wenn es kein nicht der Betriebssystemkern selber ist, dann sind die ganzen Instruktionen, die wir bisher hatten, so Interrupts ausschalten, In-B, Out-B und so, funktionieren alle nicht mehr. Da muss man irgendwas sich Neues ausdenken. So, kurz zum Nachdenken, was nehme ich jetzt statt In-B, Out-B?
Und wenn es eine User-Anwendung ist, dann kann ich das in meinem Gastbetriebssystem abfangen und den System Calls übersetzen.
Ja.
Das kann eine User-Anwendung geben, die I.O. machen dürfen.
Die will ich vielleicht auch gar nicht. Brauche ich die? Also das ist die einzige Anwendung, die ich kenne, ist der X-Server, ne? Brauche ich einen X-Server? Schauen wir mal. Also gehen wir mal davon aus, nur das Betriebssystem, oder hast du richtig gesagt, naja, und Betriebssystem, wenn ich das umschreibe, dann kann ich ja das In-B, Out-B ersetzen durch System Calls, also in diesem Fall beispielsweise Read und Write. Ein echtes Betriebssystem würde mit In-B, Out-B von der Platte Daten holen. Ja, wenn wir System Calls zur Verfügung haben, dann öffnen wir halt Dateien und machen Read und Write und lesen, schreiben damit in eine Datei. Platte. Also da muss ich irgendwie austauschen, die Supervisor-Instruktionen, die funktionieren nicht, müssen wir ersetzen. Was wir nutzen können, ist natürlich die CPU im User-Modus, ganz normal, also rechnen können wir ganz normal. Keinerlei Einschränkung, auch irgendwie im Speicher rumkopieren, solche Geschichten funktionieren. Speicher haben wir natürlich zur Verfügung, kein Problem, ein entsprechendes Malloc wird es tun. Wir werden nachher noch sehen, Malloc nehmen wir vielleicht nicht unbedingt, aber es gibt noch andere System Calls, mit denen man sich Speicher geben lassen kann. Nehmen wir den halt. So, und System Calls, und das ist jetzt sozusagen der Vorteil von unserem Gastbetriebssystem, wir haben mehr zur Verfügung als das echte Betriebssystem. Das echte Betriebssystem muss alles zu Fuß machen, wir haben noch System Calls vom Gastgeberbetriebssystem. Also beispielsweise, um Netzwerkpäckchen zu verschicken, um von Platte zu lesen, um auf der Konsole was auszugeben, dann nehmen wir einfach System Calls. Jo, was haben wir jetzt? Also Supervisor-Instruktionen, die müssen wir, wie gesagt, nachmachen. In-B, Out-B haben wir gerade, also im Wesentlichen ist das Ein- und Ausgabe. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wofür brauche ich noch In-B, Out-B? Hat man gerade Platte lesen, Netzwerkpäckchen verschicken, Tastatur lesen, das sind so In-B-Out-B typische Dinger, aber es gibt auch noch In-B-Out-B, die ich zusätzlich brauche für ganz was anderes. Wer hat denn schon die jetzige Aufgabe angefangen?
Also man braucht es halt, um mit dem PIC zu reden oder dem IoT-Code.
Ne, das hat jetzt mit einer Ausgabe nichts zu tun in dem Sinne. Interrupts einstellen. Will ich einen Interrupt? Ja, nein. Welche Priorität soll der Interrupt haben? Solche Geschichten und so ähnlich. Gut, das habt ihr jetzt noch nicht gemacht, aber Timer-Bausteine. Ne, zum Schedulen brauche ich ab und zu mal einen Timer-Interrupt. Da muss ich den Timer einstellen. Ja, ich möchte gerne nach einer Millisekunde einen Interrupt haben. Das hat natürlich mit einer Ausgabe in dem Sinne auch nichts zu tun. Jo, welche Instruktionen hatten wir noch? Wir hatten noch so die kritischen Instruktionen, kopiere irgendwas nach CA3, Paging umbauen. Dann brauchen wir irgendwie was ganz Neues. Ne? Also Paging in dem Sinne werden wir ja wohl irgendwie brauchen. Unsere Gast Applikationen, die sollen ja schon gegeneinander abgeschottet sein, also irgendwie MMU-mäßig müssen wir da was machen. CleanSD kennt ihr, Interrupt ein- ausschalten. Da haben wir irgendwas machen müssen, weil im Betriebssystem braucht man das, ne, damit man atomare Abschnitte oder so einbauen kann. Push-Flag, Pop-Flag, ja, Interrupt-Status, Laden, Speichern. Ihr habt gesehen, dieses LIDT habt ihr ja gebastelt, ne, Pointer auf die Interrupt-Tabelle laden. Auch da muss man sich dann irgendwie was Neues ausdenken. Jo, die Frage jetzt, wie? Gut, da steht was. Was nehmen wir, also ein echtes Betriebssystem hat physikalischen Speicher zur Verfügung. Was nehmen wir statt physikalischem Speicher? Ja, jetzt würde jeder erstmal sagen, wir nehmen halt Speicher, virtuellen Speicher. Werden wir gleich sehen, geht nicht. Was nehmen wir als physikalischen Speicher? Nehmen wir eine Datei. Und wenn wir jetzt einen Rechner nachmachen wollen mit, keine Ahnung, 1 GB Hauptspeicher, dann generieren wir halt schnell eine Datei mit 1 GB größer. So, ein virtueller Speicher, das ist dann dementsprechend die Datei, die häppchenweise irgendwo in den Adressraum eingeblendet wird. Ja, wir werden gleich sehen, warum wir das machen. Ja, dafür gibt es nämlich gerade System Calls, um Dateien im Speicher einblenden zu können. Jo, statt Interrupts nehmen wir typischerweise Signale. Na gut, ich habe jetzt nur Interrupts hingeschrieben. Für Exceptions gilt im Prinzip das Gleiche. Na, also ihr kennt das, wenn die echte CPU einen Pagefault kriegt, Exception, was macht sie draus? Sie springt in den Betriebssystemkern. Und was macht der Betriebssystemkern? Macht im Prinzip nichts anderes, als der Applikation ein Signal zuzustellen. Du hast gerade ein SIGSECV produziert, kümmere dich mal drum. Ja, wenn die Applikation sagt, will mich nicht kümmern, dann wuff, weg. Ja, ich habe ja auch gesagt, Timer brauchen wir beispielsweise, um uns Interrupts schicken zu können. Nach einer Millisekunde wollen wir schedulen oder so. Ja, auch Linux beispielsweise kennt Timer. Ihr kennt das vielleicht, so ein Set-E-Timer-Aufruf oder einfacher so ein Alarm-Aufruf. Ja, mit Alarm könnt ihr, oder ja, Alarm wird wieder gebraucht von einem Sleep. Da kann man irgendwelche Zeiten einstellen.
Mit dem virtuellen Speicher habe ich doch irgendwie ein Problem, weil wenn ich jetzt unverändert Binaries von meinem Gastbetriebssystem laufen lassen will, dann haben wir eventuell Sprünge im Adressraum, den ich nicht kontrolliere, der vom HostOS kontrolliert ist.
Da, zu jedem dieser Punkte kommen noch Folien. Dann, ja. Da werden wir uns noch drüber unterhalten müssen. Genau. Ja, ein normales Betriebssystem verwaltet eine Realtime-Clock. Was machen wir mit einer Realtime-Clock? Na gut, Linux, Windows, alle haben irgendeine Art von Uhr, die man fragen kann. Ja, wenn jetzt die Gastapplikation den Gastkern fragt, wie spät ist es dann? Na, dann fragt halt der Gastkern den Gastgeberkern, wie spät ist es dann? Und reicht das entsprechend zurück. Ja, Linux, Windows, alle kennen irgendwie das Konzept einer Konsole. Was nimmt man als Konsole? Ja, typischerweise halt ein Terminal, wo wir unsere virtuelle Maschine drin gestartet haben. Das ist dann einfach unser Terminal. Können einfach mit Print oder so, Printf oder was drauf ausgeben. Wie kriegen wir Netzwerkpäckchen verschickt? Ja, eigentlich braucht man eine Netzwerkkarte. Aber was macht die Karte? Die öffnet einfach einen Socket. Ihr kennt das Netzwerkprotokoll. Programmierung, Socket öffnen, binden, Häkchen verschicken.
Normaler Abkürzermodus Socket ist sonst was anderes als eine Netzwerkkarte.
Geht.
Vieles, was ich mit Netzwerkkarte machen kann, kann ich auf einem normalen Socket nicht machen. Ich kann da nicht ein Ping rausschicken. Das geht nicht. Beziehungsweise über eine Raw-Socket. Ja, den kriege ich nicht.
Ein Raw-Socket würdest du kriegen als mit Root-Rechten, nee, sonst
das
nicht.
Das ist auch ein User. Also, ja, als unprivilegierter User wird die schon. Ja, das ist ein bisschen so fit, oder?
Okay, wir werden, wie gesagt, wir gucken uns die einzelnen Punkte noch genauer an. Das ist zugegebenermaßen sehr viel schwieriger an der Stelle, aber im Prinzip geht's. Ja, Soundkarte, nehmen wir halt ein Soundsystem, irgendein ALSA-Treiber oder irgendwas, oder ja, was es da sonst so gibt, vom Gastgeber. Ja, Liste muss man noch vervollständigen, also gibt natürlich jetzt noch Grafikkarte und Platte und ich weiß nicht was alles. Jo, gehen wir der Reihe nach mal durch. Was ist mit In und Out? Da haben wir gesagt, das ist im Wesentlichen für eine Ausgabe, bis auf Pick und Timer und so. Ja, was machen wir mit denen? Die müssen wir jetzt, also die vorkommen tun sie nur in Gerätetreibern, ne, also was weiß ich, Plattentreiber, Netzwerktreiber, da kommen die In- und Out-Befehle drin vor. Die Gerätetreiber, ihr kennt das Konzept von Linux zum Beispiel, die Gerätetreiber werden modular gebaut und werden nachträglich geladen, je nachdem welches Gerät wir gerade haben. Ja, dann lassen wir einfach die echten Geräte weg. Die Treiber laden wir gar nicht, sondern wir laden stattdessen die Treiber für unsere Geräte. Wobei unser Gerät ist jetzt eben nicht ein Stückchen Hardware, sondern unser Gerät ist jetzt irgend so ein Ding, was mit dem Linux oder mit dem Gastgeberkern allgemein redet. So, wie reden wir? Wir reden zum Beispiel mit Read und Write System Calls im Sinne von, wenn es eine Platte beispielsweise ist oder wenn es eine Konsole ist, kann man mit Write drauf schreiben, mit Read sich die Zeichen abholen. Allerdings, und das ist natürlich jetzt ein Unterschied zu dem normalen, die man Read und Write braucht, wir brauchen normalerweise die Non-Blocking-Variante. Warum brauchen wir die Non-Blocking-Variante? Naja, weil typischerweise so ein Linux-Kern macht das Handling der Platte asynchron. Der sagt der Platte, du, ich brauche Block 13, und wenn du den Block geladen hast, dann sagst du mir Bescheid. Also sprich, kriegen den Interrupt. Und dann macht der Linux-Kern alles mögliche andere weiter, bis der Interrupt kommt, und dann ja, geht es an der Stelle weiter, wo der Block gebraucht worden ist. Dementsprechend auch hier Non-Blocking. Gut, wenn ich Netzwerkpäckchen lesen, schreiben will, dann heißt es halt nicht Read und Write. Typischerweise Netzwerkpäckchen mit Send und Receive. Wenn ich einzelne Päckchen verschicken will, ne, also jetzt nicht ein TCP-Strom, der wäre Read und Write, aber Päckchen verschicken ist Send und Receive. Ja, Grafikausgabe, wie machen wir Grafikausgabe? Wer will, kann da mit GL-Programmierung oder mit DirectX oder keine Ahnung, welchen Zeugs anfangen oder mit X11 oder mit GNOME oder ne, denkt euch irgendwas aus. Ihr habt ja jetzt im Prinzip auch alle Libraries zur Verfügung, die es da gibt. Soundausgabe, ja, wie auch immer man den Sound auf ALSA ausgibt, irgendwelche ALSA-Bibliotheken einbinden und dann da irgendwie mit Bytes rüber schicken. Guckt euch halt die Library an. Jo, das ist relativ einfach. Normalerweise sind die Gerätetreiber auch sehr viel einfacher zu schreiben als echte Gerätetreiber. Warum sind die sehr viel einfacher? Ja. Ja, viele Leute mögen das nicht. Aber was ist jetzt an der Hardware schwieriger als an einem Linux System Call oder so? Hier ist Debugging schöner, ja. Es ist muss man sich klar machen, ist es ein Wald- und Wiesen-User-Programm. Sprich, ein GDB funktioniert zum Beispiel. Das hat was. Ne? Wer jetzt auf Hardware rumfummelt, und will debuggen, wie die Platte funktioniert, ja, wenn die Platte nicht funktioniert, dann funktioniert auch der Debugger nicht, weil den kriege ich von der Platte nicht runter. Also, so ein Debugger zum Beispiel, der hat was. Ja? Ja, was ist noch schöner? Ich sag mal, das ganze Fehlerhandling ist einfacher. So eine echte Platte, die will manchmal nicht. Die könnt ihr auch mal melden, dieser Block, den kann ich nicht lesen. Haben wir nicht das Problem. Wir rufen einen Read auf und das macht. Ja, gegebenenfalls kommt irgendwie bei einem System Call eine -1 zurück als Fehlercode. Was machen wir mit dem Fehlercode? Den reichen wir einfach postwendend an den Aufrufer weiter. Fertig. ne, sich selber darum zu kümmern, dass die Platte wieder in den brauchbaren Zustand kommt oder irgendwas, brauchen wir alles. Jo, was ist noch schön an dem ganzen Prinzip? Es gibt noch einen entscheidenden Vorteil, einen Riesenvorteil. Hat, weil dann hängt sich nichts weg. Ein falsches Kli irgendwo, die Maschine ist tot. Ja. Ja gut, ist jetzt schwierig drauf zu kommen, was ich meine. Was ich meine ist, das Ganze ist portabel. Das ist mir jetzt völlig schnupfel. Ist das ein PC? Ist das jetzt eine Sun Workstation? Ist das ein Macintosh? Ist das ein... Eigentlich nicht. Also vom Konzept her erstmal nicht. Mein Gerätetreiber namens Plattensimulation, der generiert eine Datei, das kann Wald- und Wiesenprogramm ganz normal tun, der liest und schreibt die Datei und wenn die Simulation sich beendet, kann er die Datei wieder löschen. Das sind ganz normale Wald- und Wiesen-POSIX definierte System Calls. Die sollten funktionieren. Also wenn die nicht funktionieren, dann bricht die Linux-Welt zusammen. Ne? Also die Gerätetreiber können wir jetzt portabel schreiben. Das heißt, dass alles, im Prinzip alles, was wir jetzt machen in der Ecke, funktioniert im Prinzip auf jedem Gastgeber. Also jedem POSIX oder Standard-Gastgeber. Jo, nächster Punkt. Also, ja, bevor ich euch das erkläre, die zwei System Calls mal kurz erklären. Die kennt wahrscheinlich nicht jeder. Oder wer kennt die zwei System Calls? MMAP bzw. MUNMAP? Ja, das ist sogar die halbe Mannschaft ungefähr, genau. Jo, was machen die zwei? Die Idee ist, dass MMAP blendet im virtuellen Adressraum des Aufrufers Dateien ein. Wie kann ich jetzt eine Datei einblenden? Na, die Idee ist, ich lade den Inhalt der Datei irgendwo in den Speicher und sage der MMU, ja, da hinten habe ich einen Block im Speicher, den blendest du bitteschön an der Stelle im Gast ein. Na, also kann ich einfach mit, dann brauche ich nicht mit Read und Write auf die Datei zuzugreifen, sondern ich kann sie mir einmal mappen in meinen Speicher und dann kann ich da mit Move-Instruktionen, mit Additionen, Subtraktionen und so ganz normal drauf rummachen. Ja, benutzt das Betriebssystem auch selber. Beispielsweise, wenn es eine Datei ausführen will, dann wird die Datei irgendwie geladen in den Buffer-Cache und die Seiten des Buffer-Cache werden einfach der Reihe nach in den virtuellen Adressraum eingeblendet, sodass einfach das Programm dann an bestimmten Adressen sichtbar ist und die CPU kann sich dann einfach aus den Adressbereichen die Instruktionen holen. Die CPU holt sich ja nicht mit Read und Write System Calls ihre Instruktionen. Kann funktionieren. Jo, was haben die System Calls als Parameter? Also das MMAP, also wo ich mir eine Datei in den Adressraum einblenden lassen kann. Ja, einmal übergebe ich eine Adresse. Die Adresse sagt dem System Call, wohin eingeblendet werden soll. Also ich kann sagen, die Datei an die Adresse in meinen Adressbereich einblenden. Ich kann eine Länge angeben von, also ich muss nicht die ganze Datei einblenden, ich kann auch einzelne Teile der Datei einblenden, muss also hier eine Länge angeben. In unserem Fall, typischerweise Intel, hat 4K Seiten. So, wenn ich jetzt in meinen, also wenn ich das, diesen Mechanismus als MMU sozusagen verwenden will, dann kann ich immer hier so pageweise eine Datei pageweise in meinen Adressraum einblenden. Ja, ich kann Protections angeben, also ich kann sagen, ob die Seite lesbar eingeblendet werden soll, schreibbar eingeblendet werden soll, ausführbar eingeblendet werden soll. Das sind 3 Bits, die kann ich im Prinzip beliebig miteinander kombinieren. In der Doku steht allerdings, das muss nicht unbedingt funktionieren. Es steht allerdings drin, wenn das Write-Bit nicht gesetzt ist, dann ist sicher, dass die Seite read-only ist. Die anderen Bits sind, vielleicht funktionieren sie, vielleicht auch nicht. Schlicht und ergreifend deshalb, weil nicht jede MMU das auch wirklich kann. Es gibt MMUs, die kennen kein Execute-Bit. Beispielsweise die alten Intels kennen kein Execute-Bit. Ja, und ein, dass ich nur schreiben, aber nicht lesen kann, das kann, glaube ich, keine CPU. Es gibt immer nur so ein Read-Only-Bit, dann kann ich nur lesen, aber nicht schreiben. Aber dass ich nur schreiben, aber nicht lesen kann, gibt es eigentlich nicht. Jo, dann gibt es Flex.
Auch als gut eine Seite nicht write-execute machen, oder? Also, falls auf einmal, das geht auch schief. Das hängt von der Quelle so. Aber User darf das normalerweise nicht.
Was? Die meisten JIT-Compiler arbeiten so.
Eben. Nee, die meisten JIT-Compiler arbeiten erst write und dann re-execute.
Das wäre schlau, aber das machen viele nicht.
Ja.
Viel zu teuer, was die Zeit angeht.
Also ich darf jetzt normalerweise User nicht werkzeitig write und execute machen. So.
GR-Sec, glaube ich, wer macht das dann?
Richtig. Die erste gemacht, es kann sein, dass man mal lesbar ist inzwischen, kann, aber es ist gerade ein Bildparameter. Okay.
Also von der Idee her, man muss es können, weil sonst kann ich nicht alles nachmachen, was ein Betriebssystem machen könnte. Ne? Und so nach dem Motto, ja, wenn ich mir ins Knie schießen will, dann kann ich das halt tun, wenn ich es nicht will, dann muss ich ja nicht write und execute beides angeben. Jo, was gibt es noch als Parameter? Es gibt den Flex-Parameter. Flex, ja, damit kann ich angeben, ob ich die Datei als Kopie sozusagen einblenden will. Wenn ich es als Kopie einblende, ja, dann kopiert er die Datei in den Buffer-Cache und ich kann im Buffer-Cache modifizieren. Aber wenn ich die Seite wieder ausblende, dann nimmt er den Inhalt einfach und schmeißt ihn weg. Das heißt, die eigentliche Datei bleibt dann unverändert. Ich kriege eine Kopie und die Kopie kann ich, wenn ich lustig bin, verändern. Ist zum Beispiel dafür gedacht, ja, wenn ich ein Programm lade von Platte, dann hole ich mir sozusagen eine Kopie mitsamt den Daten, also den vorinitialisierten Daten. Und die vorinitialisierten Daten, ihr wisst das, die könnt ihr natürlich überschreiben, kein Problem. Nur wenn das Programm terminiert, dann soll natürlich beim nächsten Programmaufruf jetzt nicht die veränderten Daten geladen werden, sondern wieder die ursprünglichen. Also deshalb kriegt ihr da eine Kopie. Wenn die Daten zurückgeschrieben werden sollen, dann kann man hier bei den Flex angeben, ich hätte es gerne shared. Shared soll heißen, ja, dann werden auch die Änderungen, die ihr macht, wieder zurückgeschrieben. Beziehungsweise an andere Prozesse, die auch diese Datei gemappt haben, die sehen die Änderungen dann auch. So, und noch die 2 letzten, einmal der File-Descriptor, also ihr müsst natürlich sagen, welche Datei ihr mappen wollt, logisch, die muss vorher geöffnet sein und ja, sie muss geöffnet sein, sie muss nicht notwendigerweise existieren. Was heißt das? Ja, das heißt, ihr könnt die Datei anlegen mit Namen im, was weiß ich, Temp-Verzeichnis. Ihr könnt sie dann mappen und könnt sie dann löschen im Temp-Verzeichnis. Dann existiert die Datei zwar noch, aber sie ist nicht mehr äußerlich zugreifbar, aber ihr könnt sie noch mappen und wieder freigeben. Und der letzte Parameter ist dann der Offset innerhalb der Datei. Also die Länge und Offset, die gehören sozusagen zusammen. Also ihr könnt sagen, ihr möchtet von da ab bis dahin die Seiten einblenden. Gut, logischerweise, die Länge muss ein Vielfaches sein im x86-Fall von 4K. weil die MMU halt immer nur 4K-weise einblenden, ausblenden kann. Ja, und das M-Unmap, Memory Unmap, ist das Gegenstück dazu. Ihr könnt sagen, also hier mappt ihr an eine bestimmte Adresse mit einer bestimmten Länge. Ja, und von der Adresse die Länge könnt ihr auch wieder anmappen. Bei Linux könnt ihr im Prinzip auch Teile anmappen. Also vorher habt ihr euch zwei Pages reingemappt. Dann könnt ihr auch hinterher sagen, ja, eine Page wieder rausschmeißen. Dann bleibt halt eine übrig. Im Sinne von BSD oder POSIX könnt ihr nur das rausschmeißen, was ihr auch reingemappt habt. Genau in den Größen, wie ihr es reingemappt habt. Jo, die zwei System Calls, die kann man benutzen, letztendlich um eine MMU nachzumachen. Das schaffen wir jetzt gerade noch. Also ich habe vorhin gesagt, ihr nehmt einfach eine Datei als physikalischen Speicher. Und noch eine Viertelstunde, danke. Hey, wäre ich ja heute mal rechtzeitig fertig gewesen. Das ist gut, dass wir noch ein bisschen haben. Also ihr nehmt eine Datei als physikalischen Speicher. Ja, physikalischen Speicher, ne? Ihr tut so, als wenn das der Speicher wäre. Und mit dem MMMap-System-Call könnt ihr jetzt die Datei einblenden in euren Adressraum. Und das ist genau das, was eine MMU tut. Physikalischen Speicher irgendwo im virtuellen Adressraum einblenden. Und könnt auch wieder ausblenden, dementsprechend gut. Jo, prinzipiell funktioniert's. Problem, stellt euch einen Kontextwechsel vor. Kontextwechsel heißt, die eine Applikation wird sozusagen geunmappt und die nächste Applikation wird jetzt in den Speicher eingeblendet. So, wie viele Seiten hat eine Applikation? Ja, maximal 1 Million im 32-Bit-Fall. Kontextwechsel würde jetzt also heißen, schmeiß 1 Million Pages raus und im schlimmsten Fall mappe 1 Million neue Pages rein. Dann machen wir halt beim Kontextwechsel 2 Millionen System Calls. Dann haben wir mal eine halbe Stunde Zeit für den Kontextwechsel. Ne?
Eigentlich können wir doch auch nutzen, dass wir im Unterschied zum Host OS nicht durch diese 4K beschränkt sind, sondern da alles, was zusammenhängt, auf einmal mit dem
Kabel. Wäre eine Möglichkeit, ja. Das wäre sehr schön. Das Problem ist natürlich, du hast nichts Zusammenhängendes. Ich habe vorhin gesagt, man lädt im Prinzip die Datei irgendwo in den Buffer-Cache, wo halt gerade was frei ist, was halt gerade gebraucht wird. Man kann sich ja schon vorstellen, die Datei landet schön zerflattert irgendwie im Buffer-Cache. Und dann sagst, selbst wenn du dann sagst, ich hätte gerne die Datei linear bei mir eingeblendet, dann ist die Datei vielleicht bei dir linear im virtuellen Adressraum, das heißt aber noch lange nicht, dass sie linear im physikalischen Adressraum ist. Überhaupt nicht. Ja, und von daher, das mit dem mehrere Pages gleichzeitig mappen, das vermutlich nicht schaffen. Aber, das war ja noch eine zweite Idee, man sollte irgendwie größere Pages nehmen. Das wäre natürlich auf jeden Fall eine Idee. Würde aber natürlich jetzt wiederum bedeuten, dass ich das User-Interface ändere. Weil die Anwendung, also wenn ich jetzt eine Gast-Applikation habe, die möchte ja vermutlich so einen System-Call machen können. Und wenn sie so einen System-Call machen will, dann kann sie hier eine Länge in 4K-Größe, in 4K-Vielfachen angeben. Eigentlich nicht. Also, wenn man sich die Doku genau durchliest, dann steht hier eigentlich nirgendwo was von 4K.
Aber jeder denkt
4K. Jeder denkt 4K, genau. es steht drin, man kann kann Pages mappen oder, und bei der Länge kann man Vielfache der Größe einer Page angeben. Steht aber nicht drin, wie groß eine Page ist. Stattdessen gibt es einen System Call namens getPageSize. So, eigentlich müsste man, wenn man es richtig macht, hier immer Vielfache von getPageSize reinschreiben. Und den System Call, wir ändern den Betriebssystem, das Betriebssystem ja, dann kann man ja ein getPageSize so ein bisschen größer machen. Hätte in diesem Falle was. Jo. Gut, dann hätten wir, sagen wir mal, fassen wir 16 Pages zu einer zusammen. Dann haben wir nicht mehr 2 Millionen System Calls, dann haben wir nur noch 200.000 System Calls. Das ist zwar schon ganz neckisch, dass es 10-mal schneller geht, aber ein Zehntel von unendlich ist immer noch zu viel. Nächstes Problem, also erstens natürlich System Calls sind langsam und es sind fürchterlich viele. Und das zweite Problem ist, die meisten Betriebssysteme gestatten es gar nicht, so viele verschiedene Mappings einzutragen. Ihr könnt euch vorstellen, ja, wenn Linux jetzt von einem Kontext auf einen anderen umwechselt, muss er im Prinzip auch nichts anderes machen, als diese ganzen Mappings neu einstellen. Und da muss ich natürlich dann merken, welche Applikation möchte welche Datei an welcher Stelle im Adressraum sehen. Das heißt, er muss sich das alles merken. Wenn ihr jetzt da 1 Million Pages habt und sagt, die nach da und die nach da und die nach da und die nach da, dann hat er 1 Million solche Einträge. Dann ist auch ein echter Kontextwechsel eventuell Schnarchzapfen langsam. Dementsprechend sagt, ich weiß gar nicht, was Linux jetzt im Moment kann, irgendwie so Größenordnung 1024 und dann ist Schluss. Ja, die neueren Linux, ich glaube, die können jetzt im Prinzip beliebig im Sinne, solange halt Speicher da ist.
Und man muss eigentlich nur über Kontextwechsel den Zeiger auf die Feldstelle wechseln, hier nicht alle Mappings ablaufen.
Also der ja, jein. Okay, ein Stück zurück. Ihr mit sagt, ihr dem Linux-Kern, ihr möchtet gerne die Datei von da mit der Länge an der Adresse sehen. Dann sagt der Linux-Kern, so habe ich kapiert und macht gar nichts. Und dann, ja, nee, er merkt sich nur, was der Benutzer gerne sehen würde. Ja, aber erst dann, wenn der Benutzer wirklich auf die Datei oder auf diesen Speicherbereich lesen, schreiben, zugreift, erst dann, ja, was passiert dann? Ja, dann kriegt er halt einen Page-Fault, weil vorher ist ja nichts passiert, eingeblendet ist nichts. Dann kriegt er einen Page-Fault und dann guckt Linux in der Tabelle nach, ach, Moment, Page-Fault, was hätte er da sehen wollen? Ach, er hat mir vorher gesagt, er möchte die Datei XY an der Stelle sehen. Ach, dann laden wir mal den passenden Block in unseren Buffer-Cache und tragen eine Page ein. Dann hat er auch nur eine Page von der Datei gelesen. Mehr nicht. So, dann kann man auf dieser Page da lesen, schreiben und so weiter. Und erst wenn der User-Prozess die nächste Page anpackt, kriegt er halt wieder ein Page-Fault. Was? Ach, er hätte da was sehen wollen. Na gut, laden wir halt die Datei, mappen sie ihm da entsprechend hin. Ja, und bei Kontextwechseln ist natürlich jetzt das Problem, dass häufig Pages rausfliegen. Und dann ist natürlich ein Kontextwechsel eventuell wieder teuer, im Sinne von, er muss wieder nachladen. Und wenn ihr jetzt da Millionen Pages eingetragen habt, da muss er eventuell auch viel nachladen.
So, erst wenn die andere Nutzer wieder sehen will, also hat er dann nicht bei jedem Kontextwechsel Zeug.
Nicht beim Kontextwechsel selber, dann erst wieder, wenn der Prozess darauf zulangt. Ja. Jo, also mindestens die zwei sind unangenehm. Also ihr, viele Pages habt ihr, dementsprechend müsste man viel unmap und viel map aufrufen. Ja, und, ja gut, also ein neuer Linux-Kern, glaube ich, kann inzwischen beliebig viele Mappings. So, der Speicher überhaupt reicht. Aber ältere und Windows und so, die haben immer sehr begrenzte Anzahl von Mappings. Muss ich vorstellen, eigentlich war dieser Mechanismus dafür gedacht, dass man eine Datei in den Speicher mappen kann. Und ein Copy-Programm könnte dann halt zwei Dateien mappen und dann von A nach B rüber kopieren. Dass jetzt ein Programm 1 Million Dateien mappen will, das ist, dafür war es eigentlich nicht gedacht ursprünglich.
Die beliebig vielen Mappings schafft ihr die auch auf 32 Bit? Also beliebig viel im Sinne von so viel wie reinpasst, weil wo lagert ihr denn diese Mappings? Die muss er doch im eigenen, im Kernel-Adressraum speichern, oder nicht?
Ja.
Und da ist ja wie nicht viel Platz bei 32 Bit.
Nein, und deshalb habe ich mal schon eingeschränkt, solange der Speicher halt reicht. Also da wirst du keine Millionen Pages mappen können. Da ist dann irgendwie, keine Ahnung, bei 10.000 Schluss oder irgend sowas. Jo, was machen wir? Die Idee ist, dann machen wir sowas ähnliches wie der Linux-Kern. Wir mappen genau dann Pages, wenn wir sie auch wirklich brauchen. Also was macht das Anwendungsprogramm? Das Anwendungsprogramm macht es im Prinzip so, wie wir es jetzt gerade gesagt haben. Anwendungsprogramm sagt dem Gastbetriebssystem, ich hätte gerne was gemappt. Beziehungsweise macht ein Exec-System-Call und der macht eigentlich auch nichts anderes, als zu sagen, ich hätte gerne das Programm in den Speicher gemappt und will dahin springen. Dann müsste unser Gastgeberbetriebssystem sich eigentlich nur dieses Mapping merken. Irgendwo im Speicher. Ja, und dann, wenn ein Programm auf Teile jetzt wirklich zugreift, dann mappen wir ihm genau das in seinen Adressraum, was er jetzt gerade in diesem Augenblick brauchen will. Mehr nicht. Gut, und dann haben wir, also das entspricht dann sozusagen einem TLB. Ne? Ich lade in meinen virtuellen Adressraum genau das rein, was gerade gebraucht wurde. Ja, und was kostet jetzt ein?
Ja? Also eine Gast-Applikation, die sagt das nämlich Gast-OS, aber der ruft dann nur ein M-Map auf, wenn darauf zugegriffen wird. So?
Genau. Er setzt sich einen Sekfold-Händler auf, genau. Wenn er einen Sekfold kriegt, dann denkt er darüber nach, welche Adresse ist es denn, was hätte da gemappt sein sollen. Ach, da hätte die Seite gemappt sein sollen, ja, dann mappen wir ihn sie halt hin und kehren zurück, kann er weiterrechnen. Im Prinzip genau das, was ein echtes Betriebssystem mit einem Pagefault-Händler macht. Jo, wie teuer ist dann jetzt ein Kontextwechsel?
Quasi eine Arbeit sammeln mache mit dem Mapping. Also jede Seite, die ich dann nach dem Kontextwechsel normalerweise einmal reinmappen müsste, wird jetzt dann zu, ich muss einmal den Sekfold-Händler in meinem Gastbetriebssystem angucken und dann da einen Post aufrufen.
Ja.
So Pi mal Daumen doppelt so teuer, was die Mappings angeht.
Nee, viel teurer. Ja, was die echte CPU macht, sie kriegt einen Pagefault und dann trägt sie ein Wort in die Page-Tabelle ein. Fertig. Jetzt kriegt sie einen Pagefault, leitet das Ding weiter als Signal an unser Gastbetriebssystem. Das ist schon mal ein bisschen teurer, hält sich noch in Grenzen, aber ein bisschen teurer. Aber das Gastbetriebssystem muss dann noch einen MMAP-System-Call machen. Und der ist natürlich sehr viel teurer als nur eine Page in eine Page-Tabelle eintragen.
Effektiv muss man auch bloß eine zwei Tabellen eintragen: die Page-Tabelle und irgendeine Internetdatenstruktur, wo sich seine MMAPs merkt, oder?
Ja, aber du musst einen MMAP-System-Call machen. Das ist natürlich vielfach teurer als nur 32-Bit irgendwo in den Speicher schreiben.
Ja,
also das eine ist eine Instruktion, das andere sind 1000. Also das ist in mehrere Größenordnung anders.
Naja, wenn man nur ein Gast-OS hat, also nur einen Prozess auf dem Host-OS laufen lässt,
ja,
sind auch 16 Prozess. Weil
TLB und Cache, kann man mal hoffen, dass die bleiben. Aber es sind einfach, es sind aber hunderte von Instruktionen, die du ausführen musst. Auch, aber. Der muss ja beispielsweise beim MMAP schon mal gucken, ist die Datei überhaupt geöffnet? Hat er die Berechtigung, drauf lesen, schreiben, zuzugreifen?
Ja, man kann ja als Host reißen, die Linie zu unserem
zeigen. Da kommen wir später noch. Ihr seid immer zu schnell. Ja, da hast recht, da könnte man vieles abspecken. Wenn man abspecken würde, dann könnte es sehr viel schneller gehen. Aber da werden wir noch andere Verfahren uns angucken, wie man das noch massiv verbessern kann. Jo, okay, wie teuer ist jetzt ein Kontextwechsel? Also, wenn unser alter Prozess läuft, der hat jetzt in seinem TLB, ja, wie viele Seiten hat er jetzt drin? Oh, keiner weiß so genau, ich auch nicht. Naja, von der Idee her, wenn er dann eine Zeitscheibe gelaufen ist, dann hat er sich in der Zeitscheibe versucht, seine Seiten zusammenzusammeln, die er braucht für die Arbeit, die er in dieser Zeitscheibe schafft. Ich sag mal, das sind keine Millionen. Was braucht ein Prozess, um zu laufen? Er braucht ein bisschen Stack, er braucht seine Codepages, er braucht noch ein bisschen Datenbereich, aber das hält sich meistens sehr in Grenzen. Ja, soll heißen, wenn ich den alten verdrängen will, dann brauche ich nur eine Handvoll M-Unmaps. Wenn ich einen Linux habe, brauche ich genau ein M-Unmap. Weil im Prinzip, hier kann ich auch eine 0 angeben und da kann ich auch 4G angeben. Okay, dann fliegt auch der Kern mit raus, das soll nicht sein. Also gebe ich Adresse 0 an und Länge bis zum Kern. Ein System Call. Na gut, bei BSD geht es leider nicht, da muss man jede Page einzeln raushauen. Jo, gut, aber damit schmeißt, also entweder mit einem System Call oder ich sag mal so mit 20, 30 System Calls werde ich meine alten Pages los. Wie viele Pages muss ich neu reinladen? Das ist die Idee. No? Also entweder könnte man sich merken, wie viele Einträge waren in dem TLB letztes Mal drin und die mappe ich ihm gleich. Aber ob ich das gleich mache oder on demand, das ist relativ wurscht. Und on demand hätte den Vorteil, ich lade ihm nicht unnötig was rein, was er vielleicht eigentlich sowieso nicht mehr braucht.
Wobei ich könnte mir das eine laden und gucken, wo der
Ja, Codepage, Stackpage, könnte man sich überlegen, ob man ihm die mindestens mal wiedergibt. Die zwei könnte man sich merken. Ja, ne? also, aber ihr merkt, kann man sich nachschauen, innere Gestank, genau. Aber ihr merkt auf jeden Fall, so von der Idee her, da kann man schon mal drastisch sparen. Ne? Ein System Call, dann bin ich alle Mappings los. Und gar kein System Call, dann habe ich alle Mappings. Naja, also ich tue so, als hätte ich alle wieder. Ich hole mir on demand halt die Pages, die ich dann irgendwann brauche. Jo. Jetzt habe ich wieder eine Minute überzogen. Ich habe selber Schuld. Gibt es noch Fragen? Das ist keiner, das ist gut. Jo, dann danke ich euch fürs Mitmachen. Wir sehen uns am Freitag wieder. Dankeschön.